Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen beim ersten Jubiläumspodcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir nehmen jetzt gerade auf das politische Quartett Nummer 10. So schnell kann es gehen irgendwie. Wir haben uns gedacht, wir probieren das Ganze mal aus und jetzt sind wir schon beim 10. Und nachdem in kurzer Zeit eine sehr wichtige Wahl ansteht, nämlich die Wahl des Wiener Gemeinderats und Landtages, wollen wir uns heute auch diesem Thema widmen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Marlies,
Dieter,
Franz
und Axel. Es wird ja immer so gern vom Roten Wien gesprochen. Das Rote Wien ist eine wunderbare historische Errungenschaft. Allerdings, und das werden wir heute irgendwie ausführlich diskutieren, ist die Frage, gibt es heute wirklich nur ein rotes Wien? Da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Wir haben, damit wir aufzeigen, wie unserer Meinung nach ein wirklich rotes Wien funktionieren soll, haben wir 10 Punkte für ein echtes rotes Wien niedergeschrieben, die auch auf unserer Webseite auf widerstand.at schon nachzulesen sind und derzeit immer 2 Stück pro Woche auf unsere Social-Media-Kanäle, auf Instagram, Facebook und Twitter hinausgehen. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Weil wir, ich sage jetzt einmal undiplomatisch, der Meinung sind, dass es röter sein könnte. Und das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass man die letzten beiden Legislaturperioden in Wien in einer rot-grünen Koalition verbracht haben, weil dann müsste es ja eigentlich noch schlimmer gewesen sein in den 90er Jahren, wo es eine Koalition mit den Schwarzen gegeben hat, bevor es wieder eine absolute Mehrheit der SPÖ gegeben hat. Aber tatsächlich gibt es ja in der SPÖ eine ganze Reihe von politischen Diskussionen. Ich erinnere nur an das grausame Spiel des leider schon zu Ende gehenden Sommers, wo die Parteichefin eine an und für sich richtige Forderung gehabt hat, nämlich die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung, und der Landeshauptmann des Burgenlandes, meiner Meinung nach Mitglied in der falschen Partei, aber in dem Fall trotzdem eine richtige Forderung gestellt hat, nämlich die Forderung nach einem Mindestlohn. Und es hat immer so ausgeschaut, wie wenn die eine Forderung oder die andere Forderung die richtige wäre, weil zum Beispiel der Herr Droskozil erklärt hat, warum die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung falsch ist. Wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik sind der Meinung, dass beide Forderungen richtig sind und dass man gerade in der Zeit der Krise, wie sie jetzt ist, beide Forderungen umsetzen müsste. Einerseits braucht es eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich selbstverständlich, damit zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, weil selbst die neoliberal ausgerichteten Wirtschaftsforschungsinstitute davon ausgehen, dass die Arbeitslosigkeit in nächster Zeit nicht massiv nach unten gehen wird, sondern Daumen mal Pi irgendwo bei 10% stehen bleiben wird, was noch immer die höchste Arbeitslosigkeit in Österreich nach 1945 ist. Und schon vor der Krise haben in Österreich 1,3 bis 1,4 Millionen Menschen an oder unter der Armuts- bzw. Ausgrenzungsgefährdungsschwelle gelebt. Das ist ungefähr ein Sechstel der Bevölkerung und das in einem der 10 reichsten Länder der Welt. Das ist schlicht und einfach ein Skandal. Und deswegen ist nicht die eine Forderung richtig und die andere falsch, sondern wir brauchen schlicht und einfach beides in dem Land irgendwie. Natürlich nicht aus Perspektive der Kapitalisten, weil die wollen beides nicht. Die wollen am liebsten die 60-Stunden-Wochen und wollen die Mindestlöhne senken. Sondern wir, und das war immer so und das ist klar und das wird auch immer so sein, dass wir schlicht und einfach unsere politischen Überlegungen nur an dem ausrichten, was die breite Masse der Menschen in dem Land braucht. Die Arbeiterinnenklasse, also die jungen Menschen, die noch in Ausbildung sind, die jetzt gerade in Lohnarbeit stehen und die ihr Leben lang Lohn gearbeitet haben, um jetzt sehr oft in bitterer Armut ihr Alter in der Pension zu verbringen. So viel zur Einleitung. Ja, wir haben auch angefangen.
Ich glaube, das Wesentliche hast du einleitend gesagt, was die Arbeitszeitverkürzung angeht und die Mindestlohnforderungen. Das ist nämlich ein wesentlicher Punkt, finde ich, nämlich dass beides essentiell wichtig ist für unsere Kolleginnen und Kollegen, für diejenigen, die die Werte schaffen, für diejenigen, die in Arbeit stehen. Weil wir hören ja immer von der Gegenseite, das ist alles nicht leistbar. Die Wirtschaft bricht zusammen, wir gefährden quasi Arbeitsplätze, wenn wir solche Forderungen stellen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das Problem, das wir haben, oder die Herausforderung ist, dass natürlich die Medien allesamt in bürgerlicher Hand sind und die das natürlich immer wieder trommeln, immer wieder rausschießen und dadurch sehr gut in die Köpfe der Menschen kommen. Und wenn du in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn du unterwegs bist, viele Menschen kapieren zwar, um was es grundsätzlich geht, aber sie hören dauernd diese mantramäßigen Einflüsse, die eben immer wieder sagen, das ist alles nicht leistbar, dass wir sind da fern jeder Realität, wenn wir das einfordern. Und ich glaube aber, dass es da zwei wesentliche Punkte geht. Erstens ist das unwahr. Wir haben die Möglichkeit zu gestalten, wenn wir das politisch wollen, und das ist das Wesentliche. Man muss dazu stehen, man muss sich auch aus dem Fenster erinnern und sagen, ich möchte das. Und das Zweite ist, selbst wenn es derzeit nicht umsetzbar sein soll, was ich ja bestreite, ich glaube, dass es sofort umsetzbar wäre, aber selbst wenn es derzeit nicht umsetzbar wäre, hindert es uns doch nicht daran, diese Forderung zu stellen und diese Vision aufzuzeigen und damit auch aufzuzeigen, was alles möglich ist in einer gerechteren, in einer faireren, in einer solidarischeren Gesellschaft. Das heißt, wir tappen doch manchmal und sehr oft leider auch in diese Falle hinein, es den Bürgerlichen irgendwie angenehm machen zu wollen und uns quasi sehr niederschwellig dem Thema annähern und zu sagen, schaut, das kostet euch gar nicht so viel und das ist ja gar nicht so schlimm, wie ihr glaubt. In Wirklichkeit haben wir eh ein super Angebot für euch. Ich glaube, dass die Gegenoffensive eigentlich die richtige wäre, zu sagen, nein, wir wollen das so, weil sich die Menschen verdient haben, weil es notwendig ist, dass die Menschen das bekommen, was ihnen zusteht. Schließlich sind es, so wie einleitend gesagt, sie, die Werte schaffen. Sie sind diejenigen, die die ganze Gesellschaft am Laufen halten. Und die Corona-Krise hat perfekt gezeigt, dass es auf diese Menschen ankommt, die in Arbeit stehen und nicht auf die Manager in obersten Ebenen und die Multimilliardäre. Das heißt, ich glaube, dass wir ab und an zu sehr Rücksicht nehmen auf diejenigen, die die Wirtschaftsfäden in der Hand haben oder meinen, dass sie die Wirtschaftsfäden in der Hand haben.
Arbeitszeitverkürzung, ich bin Historikerin und Arbeitszeitverkürzung war schon immer ein hart umkämpftes Feld. Wenn man da ein bisschen in die Geschichte schaut, im 19. Jahrhundert, weil du sagst, konservative Medien, da gab es nur konservative Medien. Es gab dann am Ende des 19. Jahrhunderts die Arbeiterzeitung und die Arbeiterinnenzeitung und das war es dann aber. Und die restlichen Zeitungen waren fast alle auf der Seite der Unternehmer und Unternehmerinnen.
Die Reichspost.
Und die Reichspost, genau. Und es ist trotzdem gelungen, Arbeitszeitverkürzungen durchzusetzen. Wir erinnern nur an den 1. Mai 1890, als die Leute erstmals geschlossen auf die Straße gegangen sind, um den 8-Stunden-Tag zu fordern. Und der ist dann ja sukzessive, es hat zwar immer viele Streiks gebraucht und viel Verhandlungsgeschick, aber es ist gelungen, den zumindest über Kollektivverträge sie anzunähern. Und der Druck ist immer von der Straße gekommen. Also es waren immer die organisierten Menschen, die in Brünn auf die Straßen gegangen sind, die riesengroße Streiks gemacht haben, wo bis zu 30.000 Menschen im Streik gestanden sind, um den 10-Stunden-Tag zu erkämpfen. Und die haben schon gedacht, das ist jetzt ein großes Ereignis, es ist jetzt voll super für sie, dass sie den erkämpft haben. Und erst in der Ersten Republik ist dann das 8-Stunden-Tagsgesetz gekommen, wo man natürlich dann das Problem gehabt hat, dass ab 1920 eine christlich-sozial dominierte Regierungen waren, es waren ja viele, und es gab einfach keine Kontrollmöglichkeit. Also es gab kaum Möglichkeiten, das zu kontrollieren, dass jemand, ob jetzt jemand tatsächlich nur 8 Stunden arbeitet oder mehr. Und dazu kam dann auch noch, dass die ganzen Wirtschaftskrisen und immer wenn Wirtschaftskrise ist, versuchen natürlich die Menschen in Arbeit zu bleiben und tun das, was der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin von ihnen verlangt. Sprich, sie arbeiten länger und mehr. Und wenn man dann die Arbeitszeitverkürzungsgeschichte in der Zweiten Republik anschaut, dann ist es so, dass es immer weniger geworden ist bis 1975. Und es gibt Studien, die sagen, ab 1969, wo das Arbeitszeitgesetz verabschiedet worden ist, bis 1975, wo die 40-Stunden-Woche dann tatsächlich in Kraft getreten ist, sind 300.000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Und immer, von Anfang an, also von 1890 bis 2020 haben die Unternehmer und Unternehmerinnen immer nur einen Satz gesagt. Das ist unser Ruin. Und sie sind immer noch alle da.
Ganz kurz nur, ich finde das total großartig, dass du das historisch aufrollst, weil genau das war ja ein sehr gutes Beispiel, der 1. Mai 1890, wo wir den 8-Stunden-Tag gefordert haben, weil das war ja wirklich visionär zu der Zeit. Ja?
Absolut.
Da wir haben ja da 14, 16 Stunden am Tag Arbeit, keine Möglichkeit für Urlaub oder sonstige Freizeitgestaltung, nichts. Der Mensch war einfach nur da als Arbeitstier.
Absolut.
Ja? Und trotzdem hat man so eine visionäre Forderung gestellt. Das heißt, ich glaube, wir brauchen wieder diese Visionen, dass wir diese Forderungen auch stellen, selbst wenn wir selber noch nicht genau den Weg kennen, wie sie umsetzbar sind. Bei der Arbeitszeitverkürzung haben wir schon einen Weg. Ja? Aber selbst wenn wir bei der einen oder anderen Thematik den Weg noch nicht genau kennen, können wir trotzdem sagen, dort will ich hin. Und das ist das Wesentliche.
Und man muss ja nicht brutalst dorthin, nicht? Weil 1890, so wie du gesagt hast, waren wir weit davon entfernt, überhaupt irgendwelche Arbeitszeitregulierungen zu haben. Aber sie haben einfach daran geglaubt, sie haben dafür gekämpft, sie haben dafür eingesteckt ohne Ende. Sie sind ins Gefängnis gegangen, sie sind vor Gericht gestanden, aber sie haben nie aufgegeben. Weder die Verantwortlichen noch die Menschen, die dahinter gestanden sind. Das glaube ich, wie 2018, wie da die 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen sind, um gegen diese 60 Stunden pro Woche Arbeitszeit zu demonstrieren und den 12-Stunden-Tag, hat man das ja gesehen. Die Menschen wollen es einfach nicht. Sie wollen nicht 12 Stunden am Tag hackeln.
Ist ja nicht gesund, wie wir wissen. Nicht?
Nein.
Ich möchte ein bisschen in der Historie bleiben, beziehungsweise das ein bisschen verquicken, was du sagst, bezüglich Arbeitszeitverkürzung. Und dem, was der Dieter gesagt hat mit den Visionen. Die Geschichte ist ja schon so, eingangs war es vom Axel eingeführt, die Frage, wie rot ist Wien noch? Nicht? Also Beispiel geben, das rote Wien, das klassische. Und ich glaube, da hat man ja ganz genau gesehen, dass dieses Wien, nachdem das erste Mal sozusagen Demokratie möglich war, in dem Österreich, was nach dem Ersten Weltkrieg übrig geblieben ist, hat Wien ja eine Wahl gehabt, wo die Arbeiterinnenbewegung und ihre Vertreter sozusagen eine Mehrheit gestellt haben. Ich glaube, von 165 Mandaten waren es 100, das heißt auch eine Zweidrittelmehrheit. Und der Punkt ist ja der, dass dieses rote Wien Vision von einem Leben, einen lebenswerten lebenswertes Leben für jene Menschen, die die Werte geschaffen haben, die tagtäglich 14, 16 Stunden ohne soziale Absicherung quasi für die Werte der Unternehmen, der Profite gearbeitet haben. Und da ist sozusagen dieses rote Wien beispielgebend dafür, wie man visionär sich vorstellen kann, wie die Gesellschaft im Positiven für diese Mehrheit an Menschen, die ausgeschlossen waren von einem guten Leben, wie das funktionieren kann. Und da gehört neben der Arbeitszeit natürlich vieles andere auch dazu. Nicht? Die soziale Sicherheit, ein Gesundheitssystem, was funktioniert, das Bildungswesen, wo auch jeder gleichberechtigt gebildet wird, und zwar vom Kleinkinderalter bis zur Erwachsenenbildung hin. Und das waren ja damals auch in 1918 und die folgenden Jahre bis zum Austrofaschismus und dann Hitlerfaschismus war ja das auch was absolut Visionäres, was eigentlich auch in der restlichen Welt was Unvorstellbares war in Wirklichkeit. Also viele Menschen haben sich gar nicht vorstellen können, was das alles bedeuten kann für die Verbesserung des Lebens der Menschen. Und ich denke mal so, müsste man das auch bei der jetzigen Wahl, die jetzt kommt, einfließen lassen. Denn eins ist klar, du hast es ab die 70er Jahre gesagt, dass das dann eigentlich wieder abgenommen hat. Die ganzen Erfolge, die da Platz gegriffen haben, vor allem ist in Bezug auf die Arbeitszeit. Also es hat da keine Bewegung mehr gegeben.
Nein, ja. In den Kollektivverträgen gab es schon noch.
Ja, aber grundsätzlich, also vom Gesetz deswegen hat es da nichts mehr gegeben.
Es hat nur Verschlechterungen gegeben.
Nur Verschlechterungen gegeben, genau. Bis zum 12-Stunden-Tag. vor wenigen Jahren. Und ich denke mir, da hat es uns schon gefehlt an den Visionen, die wir sozusagen den Menschen mitgeben. Was stellen wir uns vor? Was ist ein Leben für die Allgemeinheit, das ein lebenswertes Leben ist, das Attribut lebenswertes Leben auch verdient, sage ich einmal. Ja.
Ich meine, Wien war in vielen Sachen Vorreiter. Ich meine, es gab das erste Mal Kinderbetreuung, organisierte Kinderbetreuung. Es gab die Babypakete, die den Frauen gebracht worden sind, wo gleichzeitig natürlich auch kontrolliert worden ist, ob diese Babys unter Anführungszeichen gut behandelt werden und so. Und da gibt es ganz grausliche Berichte, nicht, wo sie Kinder vorgefunden haben, die in Zeitungspapier eingewickelt sind. Das können wir uns heute ja gar nicht mehr vorstellen.
Kein Wiener Kind darf mehr auf Zeitungspapier geboren werden.
Genau, so ist es, genau. Und es gab ja viele andere Dinge. Ja, es gab Sachen für die Jugend. Ja, man hat sich um die Jugend begonnen zu kümmern. Und man hat sich darum begonnen zu kümmern, auch um junge Frauen, dass die überhaupt eine Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen, die nicht als Einzelhandelskauffrau endet oder als Schneiderin. Sondern man hat eine Institution geschaffen, die es ja heute noch gibt, wo eben junge Mädchen oder allgemein Frauen beraten worden sind und ihnen auch die Möglichkeit gegeben worden ist, für Arbeitsplätze für sie gesucht worden sind, wo sie eben ihren Traum verwirklichen konnten. Und das sind Dinge, die sind uns schon heute noch geblieben. Es gibt immer
Töchtertag zum Beispiel.
Töchtertag, es gibt noch ganz, also in Wien intern immer noch einigermaßen funktionierende Frauen- und Mädchenförderung. Und es gibt vor allem eine Jugendförderung, was in heutigen Zeiten meiner Meinung nach mit der steigenden Jugendarbeitslosigkeit ganz wichtig ist.
Ja, vor allem jetzt in der Covid-Krise sieht man ja nicht. Also die Generation. Die Gewerkschaft hat sich mit einer Aktion quasi eingeläutet, die Lost Generation. Ne? Aber Fakt ist natürlich, dass die alle zurückgelassen werden, die Jungen, nicht? Im Gegensatz zu dem, was die Regierung immer behauptet. Zu Wien zurück, was mir wichtig erscheint, wir haben ja nach den 70er Jahren auch ein bisschen sozusagen aufgrund des Druckes des Kapitals und des Neoliberalismus vor allem ja einen gewissen Stillstand oder auch Rücknahme mancher Errungenschaften auch in Wien erleben müssen. Also da ist ja nicht so, dass Wien jetzt da quasi das Sonnenland, war schon das Sonnenland, aber sozusagen nicht das Sonnenland war, dass man sich gegen all diese Angriffe zu 100% verteidigen hat können und im Gegenzug dazu quasi die ganzen Überlegungen und Visionen dann umsetzen hat können. Das war ja nicht so, sondern wir haben ja auch schrittweise beginnen müssen, und das ist natürlich auch, was man auf finanzieller Ebene schauen muss, beginnen müssen, das eine oder andere zurückzunehmen. Was mich zur Geschichte der Gesundheit bringt, wir haben in Wien als Stadt ein hervorragendes Gesundheitsnetz mit unseren ganzen Spitälern. Auch haben wir uns bis dato wehren können, und gut war es in der Corona-Krise jetzt, bis dato wehren können, was den Abbau von Gesundheitsversorgungseinrichtungen, Spitäler oder auch Ambulatorien und sonstiges betrifft, erreichen können. Und jetzt muss man aber sehen, dass wir seit 2017 und mit der Wahl 2017, Nationalratswahl, eine Veränderung im Gesundheitssystem insgesamt gehabt haben, das natürlich rückschlägt auf die Gesundheitspolitik in Wien. So stark Wien auch ist in dem Punkt, wenn die Bundesgesundheitspolitik im Sinne des neuen organisatorischen Aufbaus der Gesundheitskasse, also der österreichischen Gesundheitskasse, wird Wien das nicht alleine heben können. Das heißt also zwei Punkte dazu. Das eine ist sozusagen, dass Wien massive Anstrengungen unternimmt, weiterhin Vorbildwirkung im Gesundheitswesen zu haben, mit einer optimalen Versorgung für die Wiener Bevölkerung, aber auch, und das ist auch nicht unwichtig, im Sinne einer Zusammenarbeit mit der Gesundheitskasse, die ja einen Großteil der Finanzierung tragen sollte, einen Großteil der Finanzierung tragen sollte, dass man da versucht, auch auf Bundesebene trotzdem, auch wenn das ja natürlich schwierig ist, aber das muss die Wiener Politik mitdenken und auch mitaktionistisch verpacken, auch im Hinblick auf die Wahl, dass man da Druck macht auf die neuen Herren in der ÖGK, nämlich die Unternehmer, dass man das wieder in irgendeiner Form in den Griff kriegt. Weil jetzt da, so wie das jetzt abläuft, wird Wien das alleine wahrscheinlich in Zukunft nicht erheben können, dass wir diesen Standard aufrechterhalten. Und da müssen wir massiv drum kämpfen und auch massiv auftreten als Arbeiterinnenbewegung.
Dass die kurze ÖVP und die strache FPÖ das Gesundheitssystem nachhaltig geschädigt haben, ist, glaube ich, eh offenkundig. Das sehen politisch interessierte Menschen, wie wir
ja,
das
nur
sehen,
die Interessierten,
ne? Sie sehen das, ja genau. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es vielleicht noch nicht ganz durchgedrungen. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, vor der Wien und speziell die Menschen, die auch im Gesundheitssystem beschäftigt sind, stehen. Nämlich, man hat jetzt da zwei Wege offen. Entweder man versucht halt, möglichst viel Schaden von den Patientinnen und Patienten abzuwenden und macht gute Miene zum bösen Spiel und versucht halt mit allen Mitteln irgendwie das Ganze bestmöglich noch darzustellen. Oder andererseits, man möchte natürlich auch Bewusstsein dafür schaffen, was da alles schiefgegangen ist. Das wird aber nicht gehen, wenn dann alles so quasi halbwegs ein bisschen funktioniert. Mhm. Das heißt also, diese Grätsche ist natürlich zu nehmen. Das ist eine extrem große Herausforderung, also welche Strategie man hier auch einschlägt. Das heißt, wenn du natürlich jetzt da in Oppositionspolitik gehst, gesundheitspolitisch, ja, um eben aufzuzeigen, die Fehler von Schwarz-Blau damals und die Fehler von Schwarz-Grün jetzt, dann tust du den Menschen natürlich auch keinen Gefallen. Also das ist eine schwierige Herausforderung, vor allem für die Stadt Wien.
Ja, du hast das richtig gesagt. Der Punkt ist ja der, wenn ich das nicht mache, sehen die Menschen sozusagen nicht, was passiert.
Richtig,
genau. Erst auf lange Sicht hin. Ja? Wenn in 10 Jahren irgendwelche Leistungen nicht mehr vorhanden sind oder nicht mehr den Menschen zugutekommen, dann werden sie es vielleicht merken. Aber dann ist sozusagen der Abbau so schrittweise vollzogen und wird massiv schwierig wieder zurückzuholen sein.
Ja. Aber das ist ja diese alte Diskussion in Wirklichkeit. Lässt man es so schlecht werden, dass die Leute verstehen? Oder schaut man irgendwie, dass es noch erträglich bleibt?
Das ist die Grenze,
von der ich gesprochen habe. Da gibt es, in dieser Frage steckt ein gehöriges Ausmaß an Zynismus in meinen Augen. Ja, und am Zynismus, den man auch innerhalb der Sozialdemokratie sehr oft hört, nämlich sinngemäß, die Leute sind jetzt deppert, dass sie es verstehen. Ich glaube, diesen Spruch haben viele von uns schon hunderte Male von Mitgliedern der SPÖ auch in höherer Funktion gehört.
Ja, aber und dann haben wir es noch nicht richtig erklärt.
Ich persönlich, danke Malise, bin der Meinung, na, das sind nicht die Leute steppert, sondern wenn es die Leute nicht verstehen, dann sind wir steppert, um es richtig zu erklären. Dann sind wir unfähig dazu irgendwie. Und ein Stück weit hat die Sozialdemokratie verlernt, es die Menschen offensichtlich zu erklären. Weil wenn ich mir dieses Beispiel jetzt mit dem Gesundheitssystem anschaue, ja, in die 30er Jahre, eigentlich in die 20er Jahre, irgendwie hat Wien mit was angefangen, irgendwas später zum Vorbild des nationalen Gesundheitssystems in England geworden ist, nämlich Bezirksgesundheitseinrichtungen, wo es in jedem Bezirk Einrichtungen gegeben hat, wo jeder mit oder ohne Krankenversicherung hingehen hat und eine medizinische Grundversorgung gekriegt hat. Jetzt gibt es sehr wohl die Möglichkeit, dass wir sagen irgendwie, wir fördern in Wien zum Beispiel nicht die Eröffnung von individuellen Arztpraxen, wo viele Leute darüber jammern, dass es ellenlange Wartezeiten gibt. Wir fördern aber sehr wohl Eröffnung von öffentlich organisierten, in großen Bezirken wird man wahrscheinlich mittlerweile mehr wie eins brauchen, da wird man wahrscheinlich 2 oder 3 brauchen, aber nennen wir es jetzt einmal Gesundheitseinrichtungen, wo es von Medizin über verschiedene Fachrichtungen der Medizin, Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie bis zu allen möglichen anderen Gesundheitsberufen bis hin zum Labor alles in einer Einrichtung gibt, ja, die wahrscheinlich der Kasse gegenüber nur das abrechnen kann, was ein normaler Arzt auch abrechnen kann, was sie aber allein durch eine administrative Vereinfachung wahrscheinlich massiv rechnen hat irgendwie. Wenn jeder Arzt und jede Ärztin sein deppertes Kammerl und das Vorzimmer und alles irgendwie selber abrechnen muss, dann wird es schlicht und einfach teurer, wie wenn du große Gebäude anmietest und sowas machst irgendwie. Und da kann zum Beispiel die Gemeinde Wien vorbildlich sein dabei. Und das ist sicher auch der Punkt, der sich in vielen unserer 10 Punkte für ein wirklich rotes Wien wiederholt, dass immer wieder Leute sagen werden, ja, das kannst du ja in Wien allein nicht umsetzen. Jetzt haben wir am Anfang sehr viel über Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Ich bringe da jetzt noch ein historisches Beispiel dazu. Ein britischer Historiker namens Eric Hobsbawm hat beauftragt von der britischen Regierung 1971 oder 1972 eine Studie durchgeführt, was auf Basis des Standes der Technik an Arbeitszeitverkürzung möglich wäre. Bei der Studie ist Anfang der 70er Jahre in England rausgekommen, dass eine Arbeitszeitverkürzung bis zu 22 Stunden möglich war. Jetzt hat es in die fast 50 Jahre, die seither vergangen sind, doch noch einiges an technischen Fortschritt gegeben. Die Weltbevölkerung ist massiv gewachsen, also wir dürfen natürlich nicht mehr nur so klein denken wie England, sondern wenn man daran denkt, irgendwie, dass weit über 3 Milliarden Menschen, wie uns jetzt gerade wieder in der Covid-19-Pandemie bewusst worden ist, eigentlich im informellen Sektor oder gar nicht arbeiten oder unterbeschäftigt sind, wenn man das weltweit denkt, war Arbeitszeitverkürzung wahrscheinlich schon längst auf 15 Stunden möglich. Und ich rede jetzt nicht davon, Arbeit einzusparen, die gesellschaftlich notwendig ist. Ich will nicht eine Gesellschaft haben, wo wir sagen, zum Wohle des Klimas, und zu dessen Wohle ist sehr viel notwendig, aber zum Wohle des Klimas ist es nicht notwendig, dass wir weniger Klos produzieren. Solange es auch nur einen Menschen auf der Welt gibt, der kein Klo hat, wo er hingehen kann. Irgendwie. Ist es nicht möglich, dass man weniger Brunnen produziert, solange jedes Jahr Millionen Kinder daran verrecken, irgendwie, dass sie wegen dreckigem Wasser Durchfallerkrankungen kriegen, die einfach die erstens verhinderbar wären und zweitens total einfach heilbar wären. Irgendwie. Jetzt werden trotzdem viele sagen, aber Wien allein kann ja das nicht machen. Klar, können wir allein, mit Wien allein die Welt nicht verändern, aber Wien war gerade dieses rote Wien der 20er und 30er Jahre, war für viele, nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt, eine leuchtende Fackel des Vorbilds quasi. Ja? Und das sollte Wien ein Stück weit wieder werden. Und da muss man auch sagen, wenn der sagt, ja, aber Wien allein kann ja die Arbeitszeit nicht verkürzen. Sage ich, jein. Wien kann natürlich kein Bundesgesetz ändern. Was Wien sehr wohl kann, und die Gemeinde Wien ist kein kleiner Arbeitgeber, ist die Arbeitszeit für alle öffentlich Bediensteten, also bei Land oder Gemeinde Wien öffentlich Bediensteten zu verkürzen, sowie bei allen städtischen Betrieben, ausgegliederten Betrieben etc. pp., die da dranhängen, und gleichzeitig zu sagen, wir vergeben öffentliche Aufträge nur an Firmen, bei Ausschreibungen nur an Firmen, wo es die 30-Stunden-Woche gibt. Ja. Jetzt kann Wien zwar, wie gesagt, keine Gesetze ändern irgendwie, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, Sachen zu tun, die man tun will und dadurch zum Vorbild werden. Jetzt ist das natürlich schwer zu erklären, die Menschen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, dass für sie nachher nicht die 30-Stunden-Woche gilt, aber genau da ist es nachher unsere Aufgabe als Sozialdemokratie, politische Wege zu finden, wie man dort in die Belegschaften so viel Druck erzeugen kann, dass die Arbeitgeber nachziehen müssen. Nicht durch Bitte, Bitte und Betteln und sonst was, sondern auf Druck der Belegschaft. Das ist eine Möglichkeit, was man in Wien sehr wohl machen kann, ohne, und ich habe jetzt nur 2 Beispiele aufgezählt und es gibt viele solche Beispiele. Es werden wahrscheinlich auch ganz viele Leute sagen, aber bei vielen von euch Vorschläge gibt es doch irrsinnig viel Kosten, die damit verbunden sind. Ja, stimmt, aber es gibt auch Einnahmemöglichkeiten, nur nutzen sie halt praktisch alle Bundesländer seit Jahrzehnten nicht. Ja, irgendwie das, was im Allgemeinen heute noch in den Köpfen ist, unter dem Begriff Breitner Steuern, auch wenn es mehr war wie nur diese sogenannte Wohnraumsteuer, es hat ja mehrere gegeben, es hat eine Abgabe auf Luxusgüter gegeben, auf Hausangestellte und eine Profitsteuer, ganz genau. Aber selbst da wäre manches wahrscheinlich heute schwieriger aufgrund der Verfassung, wie sie in der Zweiten Republik geht. Aber was sehr wohl rein rechtlich möglich ist, wäre eine Wohnraumsteuer. Sie heißt zwar Wohnraumfehlbelegungsabgabe, das klingt ein bisschen komplizierter, aber so steht es halt in einem gültigen Gesetz momentan drinnen. Für freistehenden Wohnraum könnte man Geld einnehmen, das man nachher auch sinnvoll verwendet für andere Maßnahmen, sei es für kommunalen Wohnbau oder Ähnliches. Ein zweiter Punkt noch zu erwähnen: Wien gibt auf Druck der EU und auf Druck der Regierung und wenn wir, ich sage es bewusst dazu, wenn wir den Fehler gemacht haben, einen § 15a-Vertrag zu unterschreiben, also § 15a-Verträge sind Verträge zwischen allen Bundesländern und dem Bund, in dem sich Wien freiwillig dazu verpflichtet hat, die Defizitkriterien der EU einzuhalten. Es hat uns niemand dazu erzwungen, diesen Vertrag zu unterschreiben. Nachdem das ein freiwilliger Vertrag ist, gehe ich davon aus, dass man den auch kündigen könnte. Ja? Und da war schon wieder unheimlich viel Geld drin, weil durch diesen Vertrag darf man momentan relativ wenig Schulden aufnehmen. Gleichzeitig ist es so, dass man in Form der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, Public-Private Partnerships, wie das auf Neudeutsch heißt, teilweise unheimlich viel Profit an die Privaten abliefern muss, wohingegen man momentan Kredite de facto für Nullzinsen aufnehmen kann, teilweise sogar für Negativzinsen aufnehmen kann, also eigentlich aus wenig Geld mehr machen kann, und aufgrund dieses Paragraph 15a Vertrages macht man aus mehr Geld weniger Geld, was komplett unlogisch ist. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wo die einzige Frage ist, haben wir den politischen Mut, das zu tun oder nicht?
Ich möchte das unterstreichen, was du gesagt hast. Ich weiß schon, wir beschäftigen uns heute jetzt mit der Wien-Wahl, aber auf Bundesebene gibt es ein wunderbares Beispiel. Ich habe eine Ausbildung gemacht, wo einer der Referenten der Georg Kovarik war, der den kennt, das ist der Leiter des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB, also der Chefvolkswirtschaftler vom Gewerkschaftsbund. Und der hat einen anderen Teilnehmer gefragt, wenn du jede Steuer einführen und abschaffen könntest, egal welche das ist, was würdest du tun? Und der Kollege, gescheit wie er war, hat gesagt, ich würde einmal die Mehrwertsteuer streichen. Mehrwertsteuer wissen wir, unsoziale Steuer, weil indirekte Steuer und somit sozial nicht treffsicher. Und der Georg hat halt aufgrund seiner Erfahrung und seiner Ausbildung die Möglichkeit, sehr gut einzuschätzen, was eine steuerliche Maßnahme bringt und was sie kostet. Ne? Und er hat gesagt, gut, okay, passt, dann hast du jetzt einmal ad hoc sofort einmal 26 Milliarden Budgetdefizit, also ein Loch. Wie füllst du es? Und dann haben wir alle überlegt, wie wir das Budgetloch füllen. Ja? Und da waren natürlich die Klassiker dabei, wie Wertschöpfungsabgabe, wie echte Vermögensteuern und so weiter. Unter anderem auch die von dir erwähnte Wohnraumfehlbelegungsabgabe, aber auch ganz innovative Ideen, wie zum Beispiel, dass man private Versicherungen nicht steuerlich begünstigt, sondern steuerlich belastet zum Beispiel, ja, um Motivation zu schaffen, in öffentliche Vorsorge zu investieren. Also was soll ich sagen? Auf 22 Milliarden sind wir gekommen. Das heißt, wenn man es politisch will, geht's. Man muss es nur wollen. Und das kann man sehr gut natürlich auf das Land Wien und also herunterbrechen, weil auch da genug Spielraum da ist. Man muss es politisch wollen. Und vor allem, wir müssen uns auch die, um es ein bisschen rustikaler auszudrücken, auch die Eier haben, diese Forderungen auszusprechen.
Das Rückgrat.
Das Rückgrat.
Das haben nämlich beide Geschlechter.
Ja, stimmt.
Bevor, ich möchte das insofern ergänzen oder ein bisschen korrigieren. Ich habe nicht damit gemeint, als Ausrede in Bezug auf das, die Leute verstehen es nicht, sie müssen es merken, das war gar nicht so gemeint, sondern der Punkt war, dass wir den Kontext der Vorstellungen eines besseren, eines roten Wiens, so wie wir uns heute das vorstellen, mit einer umfassenden Gesundheitsversorgung, so wie es du auch dann ein bisschen erwähnt hast, dass das in einem Kontext mit der Bundespolitik, mit den Gesundheitskassen steht. Und das müssen wir, und da bin ich voll bei dir, dass wir das zu schlecht erklärt haben in der Vergangenheit. Deswegen konnte es zu gewissen Dingen kommen. Dass man das also im Wahlkampf bei der Vision in Richtung Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen, dass man das mitdenken und mitsprechen muss. Ja, dass man den Menschen sagt, was notwendig wäre, um unser Ziel eines besseren Lebens für alle Menschen in dieser Stadt zu erreichen.
Ja. Ich glaube, was auch gemacht gehört, ist meiner Meinung nach, wenn man das anschaut, was der Herr Kurz macht, ja, der nimmt seine Werte, gegen Novi, und was tut er? Er verschwindet einmal. Dann fährt er nach Brüssel, kommt mit einem vermeintlichen Erfolg zurück, den verkauft er ziemlich gut. Dass der Erfolg dann kein Erfolg war, es sei dahingestellt, weil es kommt nicht mehr an. Und wenn man schaut, was die Stadt Wien jetzt während Corona alles geleistet hat und in Zukunft leisten muss.
Aber auch nicht geleistet hat.
Ist nicht verkauft worden, sondern es wird von den Leuten einfach als selbstverständlich angenommen, dass das so ist. Dass Wien, weil Wien ist halt die größte Stadt Österreichs und da lebt sie es einfach gut. Das wissen wir ja, dass das so ist. Und das glaube ich schon, dass es besser verkauft werden muss, was alles gemacht wird. Und zwar nicht nur in den eigenen Kanälen, sondern auch außerhalb der Bubble.
Ich habe immer Probleme mit dem Begriff Verkaufen.
Okay.
Präsentiert. Menschen überzeugen. Und da komme ich auf einen Begriff zurück, den schon manche von euch verwendet haben, nämlich Vision. Ich glaube, dass das total ein wichtiger Begriff ist. Weil was wir als Sozialdemokratie verlernt haben, ist es, die Menschen emotional anzusprechen. Wir glauben immer irgendwie, man muss alles ganz genau erklären und es muss alles seriös sein und mit 15 Wenns und Abers und Vielleichts und Wenns und so weiter und so fort. Damit kannst du keine Menschen begeistern. Gute Politik spricht den Schädel an, das Hirn und das Herz von Menschen irgendwie. Und nur wenn das Herz angesprochen wird, werden Menschen sich auch begeistern und für eine Idee einsetzen. Ja, das sehen wir allein daran, wie viele Mitglieder die Sozialdemokratie verloren hat über die letzten Jahrzehnte. Ja, dass sie die Mitgliedschaft geviertelt hat in die letzten 30 Jahre, ich meine, ist schon ein Alarmsignal, würde ich persönlich einmal sagen. Und Visionen? Visionen sind genau die Dinge, die Menschen dazu bringen, wirklich für was aktiv zu werden. Ja? Ich wär Menschen schwer dazu bringen, dass er sich wirklich in was einhaut, wo man sagen, hey, machen wir es ein bisschen besser. Nein, ich spreche überhaupt nicht die an irgendwie. Ich tue jetzt einfach das irgendwie sagen, wie unsere Politik bei mir selber ankommt. Ja? Das ist so, wie wenn man im Roten Wien, sagen wir, hätten in die 30er Jahre, hätten schon alle eine Gemeindewohnung gehabt. Das war nämlich eine große Vision. Gemeindewohnungen für alle. Genau. Maximal 5% des Nettoeinkommens reiner Mietzins, exklusive Betriebskosten. Das war eine Riesenmission, die viel Leute motiviert hat. Und wenn man nachher gesagt hätte, unser nächstes Ziel ist, dass jede Gemeindewohnung ein Quadratmeter größer ist, hätte es niemand mehr damit motivieren können. Das ein bisschen besser ist irgendwie, ja. Du hättest wieder ein großes Ziel gebraucht irgendwie. Und wir scheuen uns dafür, diese großen Ziele in den Vordergrund zu stellen, weil wir Angst haben, dass wir scheitern konnten damit. Was aber in Wirklichkeit kein Problem ist, ja, wenn man scheitert, weil wenn man das gut erklärt, verstehen das Menschen total. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Arbeitszeitverkürzung. 1889 haben wir die 8-Stunden-Tag gefunden. 1890 haben wir den, naja, Heinfelder, ich gehe vom Heinfelder Programm aus irgendwie. Da ist er eigentlich, und es weiß niemand mehr, ob es am 31. Dezember oder am 1. Jänner war. Ja,
der Beschluss war am 1. Jänner.
Es hat tatsächlich mehr als 80 Jahre gedauert, bis der 8-Stunden-Tag wirklich umgesetzt war, bis 1975.
Das stimmt schon. 8-Stunden-Tag, aber der Samstag war
genau dabei. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt.
48 Stunden waren es.
Ja.
Genau, die 40 Stunden sind
nicht. Und deswegen habe ich gesagt, den echten 8-Stunden-Tag. Trotzdem war diese Forderung für den Großteil der arbeitenden Menschen immer richtig und ist sie immer richtig geblieben, weil sie eine große Forderung war und weil man sehr wohl erklären können hat, warum man nicht jeden Kampf sofort gewinnt. Ja? Man muss halt selber davon überzeugt sein. Und wenn man selber nicht mehr davon überzeugt ist, dann wird man auch nicht am anderen mitreißen können. Ja? So wie halt jetzt. Es gibt ja auch derzeit von der SPÖ Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung, aber ich merke die Massenbewegung nicht, die da ist. Ja? Weil es offensichtlich die Forderung nach einer. Erstens einmal gibt es zu viele unterschiedliche Ideen davon irgendwie, egal. Aber niemand geht so überzeugt davon raus, ja, dass die Leute dafür mitgehen und auf die Straßen gehen und im Betrieb streiken und so weiter und so fort. Irgendwie. Eine große Vision, von der muss ich zuerst einmal selber überzeugt sein und dann kann ich andere leicht damit überzeugen. Wenn ich das nur aus wahltaktischen Gründen mache, weil man irgendeine Werbeagentur sagt, damit kriegst du 0,3% mehr Stimmen, und so wird Politik sehr oft gemacht momentan, nämlich von allen Parteien in Österreich, also da will ich jetzt gar keine ausnehmen, ja. Dann wird man irgendwie überzeugen können davon. Da brauche ich das eigene Herzblut, das muss ausgetropfen aus mir und die Leute müssen es sehen und dann wird es auch funktionieren. Ja. Und dafür sind auch unsere 10 Punkte für wirklich rotes Wien da, dass man mal wieder sagen, irgendwie, wie könnte eine Sozialdemokratie aussehen, für die Menschen wirklich brennen, weil es nicht um uns selber geht. Das rote Wien in die 20er und 30er Jahre ist nicht deswegen möglich gewesen, weil dort ein paar kluge Köpfe waren oder sonst was, sondern das rote Wien der 20er und 30er Jahre war auf Basis einer Massenbewegung nach dem Ersten Weltkrieg, einer nahezu revolutionären Bewegung, wo es ganz knapp vor dem Sturz des Kapitalismus gestanden ist. Auf Basis dessen war das Rote Wien möglich irgendwie. Das Rote Wien war ohne diese Massenbewegung, die es vorher gegeben hat, nie und nimmer möglich gewesen, wenn nicht die weit über 1 Million Einwohner, die Wien damals gehabt hat, irgendwie hinter diesem Projekt gestanden waren und weit mehr getan hätten, wie nur das Kreuzl an der richtigen Stelle zu machen.
Das Rote Wien war aber schon auch eine riesige Propagandamaschine. Auf jeden Fall. Aber was
auch. Sie haben ja auch was zum Propagieren gehabt.
Absolut. Was aber auch passiert ist, ist, dass Forderungen von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Wenn der Opa schon 1890 auf der auf der ersten Mai-Demo war, dann ist irgendwann einmal der Enkel dann in der ersten Republik auf die Straßen gegangen, wegen Sonntagsöffnungszeiten. Also es ist dieser Kampfwille weitergegeben worden. Und wir haben jetzt mit dem Klimastreik und die gesamte Jugend erreicht. Die gesamte Jugend hat sich selbst organisiert. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, und einer dieser 10 Punkte, die da formuliert worden sind, ist ja auch ökologisch. Die Verkehrswende, Stadt muss grüner werden, wir brauchen mehr Öffis, weniger Autos auf der Straße. Und damit kannst du die Jugend jetzt momentan gerade ziemlich gut erwischen. Dass du sagst, okay, wir machen die Stadt grüner, wir machen die Stadt noch lebenswerter. Wir schauen, dass wir noch bessere Öffis haben, die noch öfter fahren. Wir auch in Bezirke ausgefahren, die heute noch nicht so gut erschlossen sind. Es wird die U-Bahn ausgebaut. Also die neuen Straßenbahnen, die fahren, sind ein Wahnsinn, die sind super lässig. Sogar die U6 ist jetzt vollständig klimatisiert. Das sind alles so Dinge, die passieren. Und ich glaube, dass es einfach super ist, wenn die Radwege weiter ausgebaut werden und all diese Dinge. Weil die Leute fahren mit dem Radl. Die haben in der Corona-Krise, hat sich ja gesagt, es gibt keine Radl mehr zum Kaufen. Nicht? Die Leute fahren jetzt mit dem Radl. Und da werden ganz viele übrig bleiben, die weiterhin mit dem Radl fahren und die brauchen einfach einen Platz.
Ich glaube halt, dass es, du sagst, die jungen Leute erwischen, ja, aber es wird nicht reichen, die jungen Leute zu erwischen, irgendwie das so das sonst wollen. Sondern was wieder werden muss, und das war halt auch eins, was die Sozialdemokratie gerade am Anfang bis ins 34er Jahr auszeichnet hat, sie war nicht einfach eine Partei, sondern sie hat in alle Lebensbereiche eingespielt und sie war eine soziale Bewegung. Du hast dich für praktisch alles in der Partei engagieren können. Wenn du heute als junger Mensch kommst, in der Partei, ich rede jetzt nicht von einer Jugendorganisation, ja, und sagst, hey, ich will dort mitarbeiten, und sagen sie mal, wir haben ein Mitglied. Und dann hörst du wahrscheinlich nichts mehr irgendwie, in die meisten Sektionen. Es gibt wenige Sektionen, die sich dann wirklich um junge Leute kümmern. Ja. Die Partei muss wieder zu einer sozialen Bewegung werden, wo die Leute sagen, wenn ich für Ökologisierung der Stadt bin, wenn ich gegen Rassismus bin, wenn ich mich bei Black Lives Matter engagieren will, wenn ich antifaschistisch aktiv sein will in Wien, dann ist das, wo ich hingehe, die Partei. Weil dort die Leute sind, mit denen ich gemeinsam Demos, Kundgebungen, Aktionen, was auch immer organisieren kann. Und genauso wird die Partei nicht mehr wahrgenommen. Die Partei wird als trockenes, bürokratisches Monster wahrgenommen. Und die Leute schaffen sich selber ihre politischen Ausdrucksmöglichkeiten. Sei das die Fridays for Futures, für die Klimawandelbewegung, sei, auch wenn dort ein paar Leute aus der Sozialdemokratie dabei waren, ein kleines selbstorganisiertes Grüppchen, das die Black Lives Matter Demos gemacht hat, sei es die Offensive gegen Rechts, in der wir auch aktiv sind, um die Demos gegen Schwarz-Blau und gegen Faschismus zu organisieren und so weiter und so fort. Und die Partei ist noch nicht einmal präsent auf diesen Demonstrationen. Ja, ich glaube, die Partei muss die Leute wieder sagen, wir wollen gemeinsam mit euch Politik machen. Was momentan in Wien eigentlich schon seit 1945 umkommt, ja, ist ein sehr, sehr patriarchaler Zugang zur Politik irgendwie, wo vermittelt wird, du hast ein Problem, du brauchst eine Wohnung oder sonst irgendwas, ja, das machen wir schon für die Menschen. Und genau das ist Politik der Vergangenheit. Das funktioniert bei der jetzigen Generation nicht mehr. Das hat man gesehen bei diesen relativ spontanen Massenausbrüchen wie Fridays for Future, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Wir müssen endlich wieder lernen, Politik mit den Menschen zu machen irgendwie. Und mit den Menschen heißt auch, dass die Menschen mit uns Politik machen, dass sie wieder in die Partei reinströmen, statt die Partei in Massen zu verlassen. Also eine funktionierende Partei, außerhalb einer Zeit, wo es ein permanentes Wirtschaftswachstum und ein permanentes Aufwärts gibt, so wie dieses Viertel-Ausnahmejahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, kann nur gut funktionieren, wenn sie gleichzeitig auch eine oder sogar mehrere soziale Bewegungen ist.
Das ist was ganz was Wesentliches, was du sagst, das ist Politik für die Menschen und Politik mit den Menschen. Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied. Ich bin ja auch in einer Sektion aktiv und wir haben als Sektion ein ein Demokratisierungsprozess angeleiert, durchgezogen. Das heißt, wir haben Vorwahlen eingeführt, dass man wirklich auch wählen kann und nicht nur irgendwelche vorgefertigten Wahlvorschläge wegstreicht, was mir nicht gefallen. Weil in Wirklichkeit das Zustandekommen des Wahlvorschlages ist ja im Wesentlichen der demokratische Prozess. Und wir haben gesagt, Hinterzimmerentscheidungen sind was von vorgestern und wir wollen da nicht mitmachen. Und das Interessante war, ich habe das im Bezirksausschuss dann quasi auch vorgestellt und habe mir ein Genosse hat mir dann vorgeworfen, das ist ja eine Funktionärsdebatte, die wir führen. Und ich musste ihm recht geben, das ist eine Funktionärsdebatte, weil unsere Funktionärinnen und Funktionäre, und das ist die Partei, von der der Axel gesprochen hat, unsere Funktionärinnen und Funktionäre gar keine so große Freude haben an Demokratisierungsprozessen. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese durchzuführen. Und wenn ich das aber schaffe, flächendeckend zu machen, wenn ich schaue, dass es eine Flut von Demokratie durch die eigene Bewegung geht, in die Funktionärsschiene hinein, in die Funktionärsebene, dann sind die dann quasi erfasst sind von diesem neuen Wind, auch diejenigen, die den Gedanken nach außen tragen und andere Menschen überzeugen, hey, komm doch herein. Komm, mach doch mit uns. Bei uns kannst du mitgestalten, mitbestimmen, mitentscheiden. Ja? Und nicht nur Befehlsempfänger von oben sein, das, was die Parteispitze quasi sich ausbaldovert, dann umsetzt. Nein, bei uns bist du einer derjenigen, die tatsächlich hier Einfluss nimmt. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, eine wesentliche Motivation, sodass wir auch als sozialdemokratische Partei wieder wachsen können und wachsen werden. Das geht sich halt bis zu Wien, wo er jetzt nicht gar aus. Das muss man halt auch sagen.
Aber man kann es ja zumindest einmal ankündigen, oder?
Genau. Man kann es auf die Fahnen schreiben, wie es so schön heißt. Nicht?
Ja, genau.
Also ich habe ja persönlich zum Vorsatz gemacht, auch auf Werbetour, innerparteiliche Werbetour zu gehen und diese Gedanken und diese Prozesse auch mehrheitsfähig zu machen und zu schauen, andere Menschen dafür zu gewinnen, es ebenso zu tun, damit wir breiter werden und damit wir auch nach außen dieses Bild darstellen können. Weil es ist zwar super, wenn wir in der Öffentlichkeit für mehr Demokratie einstehen und gerade in Zeiten, wo die Demokratie mit Füßen getreten wird. Also wir sehen ja, was die aktuelle Bundesregierung hier demokratiepolitisch aufführt. Das ist ja alles mehr als bedenklich, wie auch der Verfassungsgerichtshof schon festgestellt hat. Gerade in solchen gefährlichen Zeiten, sage ich einmal, ist Demokratie ein entscheidender Punkt. Und wir sind diejenigen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass uns unserer geliebten Demokratie nichts passiert. Aber innerparteilich agieren wir höchst undemokratisch. Und das ist ein Widerspruch in sich. Und man braucht nicht glauben, dass die Leute es nicht merken. Und wenn ich aber zeige, dass es innerhalb der Partei demokratisch zugeht und der Einzelne hier wirkliche Mitgestaltungsmöglichkeiten hat, glaube ich, ist das eine große Chance. Und wenn wir diese Chance nicht ergreifen, dann wird irgendwann irgendwo ein roter Kurz daherkommen, ja, der dann der große Erlöser ist und quasi alle Strukturen, die wir innerparteilich haben, quasi dann entmachtet, weil wir dann irgendwie hoffen, dass er uns aus der Wahlmisere rettet und dann wieder Mehrheiten bringt. Ja, aber dann ist die Sozialdemokratie als Partei tot. Ja? Das heißt, so lange dürfen wir nicht warten, wir müssen jetzt was tun, um die Partei mit Demokratie zu durchfluten.
Es nicken alle.
Naja, der Punkt, ich halte das für einen total einen wichtigen Punkt irgendwie, weil man genau auf den Punkt wieder irgendwie auf Wien zurückkommen können. Ich glaube, es geht darum, natürlich die Partei mit Demokratie zu durchfluten, aber ich glaube auch, dass Wien ein Vorbild an Demokratie sein sollte irgendwie. Und ich möchte weitergehen wie bei dem schönen Stichwort Bürgerinnenbeteiligung oder sei es jetzt Jugendparlamente, Schülerparlamente, was es alles gibt, das ist alles lieb und nett und gut und geht alles in die richtige Richtung. Aber vergessen wir eins nicht. Und das wurmt mich zutiefst in meinen Gedärmen drinnen irgendwie. 40% der Menschen, die in Wien leben, sind bei dieser Wahl nicht wahlberechtigt. Mhm.
Stimmt.
40% sind nicht wahlberechtigt, weil sie das Unglück hatten oder den historischen Zufall eigentlich, in einem anderen Land geboren zu werden oder von Eltern geboren zu werden mit einer anderen Staatsbürgerschaft. Ja, es kann ja genauso sein, irgendwie, dass die Menschen schon in Österreich geboren sind, ja, und einfach aus welchem Grund auch immer noch nicht die Staatsbürgerschaft haben. Ja. Und wenn 40% der Menschen in einer Stadt nicht mitbestimmen können, wie sie die Stadt in Zukunft entwickeln soll, dann ist das demokratiepolitischer Skandal. Ja? Und dann ist das auch was politisch überhaupt nicht mit den Grundideen der Sozialdemokratie zusammenpasst. Denn die Sozialdemokratie ist groß geworden als Partei der Arbeiterinnenklasse. Die Arbeiterinnenklasse ist international, haben wir immer wieder gesagt. Sie hat keine Heimat in letzter Konsequenz, sie hat auch nichts zu verlieren, außer ihre Ketten. Und die Internationale zu singen am 1. Mai, von Internationalismus zu reden und dann zu sagen, nur weil du, lieber Dragan, in Serbien geboren bist und bis jetzt dich nicht darum kümmert hast, dass du eine andere Staatsbürgerschaft hast, darfst nicht mitreden in der Stadt, das geht schlicht und einfach nicht. Ich glaube, da muss die SPÖ auch zum Vorbild werden und nicht nur Modelle entwickeln, sondern ganz klar einfordern, jeder Mensch, der in dieser Stadt seinen Lebensmittelpunkt hat, ich verwende jetzt bewusst diesen Begriff, weil er in den letzten Wochen in Bezug auf den Spitzenkandidaten einer anderen Partei eine wesentliche Rolle gespielt hat, jeder Mensch, der in dieser Stadt seinen Lebensmittelpunkt hat, muss dabei mitbestimmen können, wie sich diese Stadt in Zukunft entwickelt. Sollte es sich tatsächlich verfassungsrechtlich herausstellen irgendwie, dass das nicht möglich ist, weil ja einerseits das EU-Recht sagt, irgendwie auf der niedrigsten kommunalen Ebene, das ist aber nicht der Bezirk, sondern das eigentliche Argument der Verfassungsrechtler ist, dass in Wien Gemeinderat und Landtag gleichzeitig gewählt werden mit den gleichen Mandatarinnen. Naja, dann werden wir halt das Wiener Wahlrecht so ändern müssen, dass der Gemeinderat und der Landtag in zwei getrennten Wahlgängen gewählt werden. Das kann ja am gleichen Tag stattfinden. Das ist das ja nicht der Punkt, sondern nur zwei unterschiedliche Wahlzettel.
Das wäre eine Strategie. Wir hatten ja schon einmal den Versuch gestartet, also muss ich die Partei ein bisschen in Schutz nehmen. Es war ja tatsächlich schon mal so, dass wir versucht haben, auf Gemeinde- und Landtagsebene auch Nicht-Österreicherinnen wählen zu lassen, wo du dann, auf das hast du wahrscheinlich angespielt, der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das geht nicht. Aber das ist die Strategie, Landtag und Gemeinderat zu trennen, halte ich für eine sehr innovative. Habe ich das noch nie gehört, finde ich aber total spannend, könnte man durchaus weiterverfolgen. Aber nicht umsonst Jus und Politikwissenschaft. Eine andere Strategie wäre natürlich auch, dass Jus Solis einzuführen. Ja, das heißt also, das Geburtsrecht, das klingt das am Munde der Sozialdemokraten total deppert, gell? Das Geburtsrecht, das heißt, dass deine Staatsbürgerschaft nicht nach deiner Ethnie, nicht nach deinen Eltern, nicht nach deinen Genen sich richtet, sondern nach deinem Geburtsort. Das ist übrigens nichts Verwerfliches oder irgendwas Perverses, das ist ganz normal in den meisten Ländern, also die USA hat das schon seit ewigen Zeiten, dass wenn du in den USA geboren bist, bist du automatisch amerikanischer Staatsbürger.
Sogar wenn du im Luftraum über den USA richtig, geboren genau, wirst, ja. Weswegen sie die Amis irrsinnig anscheißen, wenn Schwangere über die USA
fliegen. Ja. Ne? Ja, das heißt also, ich kann mich auch an einen Landesparteitag erinnern, wo das Thema war und tatsächlich nur knapp dieser Antrag auf das Jus Solis nur knapp gescheitert ist. Jetzt weiß ich schon, dass natürlich die Wiener Landespartei das nicht umsetzen kann, dass man da den Bund dafür braucht, logischerweise. Aber dass die Menschen sind grundsätzlich dazu bereit. Also ich glaube schon, dass wir dafür Mehrheiten lukrieren könnten, wenn wir das politisch angehen.
Aber ich glaube, es gibt da einen Punkt irgendwie, wo Wien etwas ändern könnte. Wir können zwar das Gesetz, das Staatsbürgerschaftsrecht nicht ändern, aber es ist die Entscheidung des Bundeslandes, wer die Staatsbürgerschaft kriegt. Ja. Mhm. Und Wien könnte sehr wohl eine aktive Kampagne fahren bei Menschen, die seit ihrer Geburt in Österreich leben, bei Menschen, die seit 3 Jahren, 5 Jahren, was auch immer, in Wien leben und sagen, du, wir helfen dir dabei, dass du die Staatsbürgerschaft so leicht wie möglich kriegst, indem man die Kurse anbietet, dass man diesen komischen Dingsbums-Test irgendwie besteht, irgendwie, wo man beantworten muss, dass ein richtiges Wiener Schnitzel aus Schwein und nicht aus Kalb ist, was natürlich nicht stimmt, ja. Aber bei den Bundestests geht es ja darum, dass man nur ein guter Österreicher werden kann, wenn man Schwein frisst, ja, was einfach antimuslimischer Rassismus ist wieder. Aber selbst man kann ja Gesetze unterschiedlich praktizieren, sage ich jetzt einmal, von Bundesland zu Bundesland. Also da gab es Möglichkeiten, Schritte nach vorn zu setzen. Natürlich kommt man da nicht auf die 100% Wahlberechtigte, die wir gern hätten. 100% in dem Sinn von allen Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt 3 Jahre in der Stadt haben. Aber auch da gibt es Möglichkeiten irgendwie. Ich denke mal, wir haben jetzt anhand von ganz vielen Beispielen gesehen, dass auch wenn Österreich natürlich eine Republik ist, ja, wo es so schön heißt, das Recht geht vom Volk aus, was natürlich nicht stimmt, weil das Recht geht vom Kapital aus, so wie überall auf der Welt, das steht nur leider nicht ehrlicherweise in der Verfassung drinnen, dass man auch auf Länder- oder sogar auf Gemeindeebene einiges anders machen kann. Wenn man will, wenn man den politischen Mut hat, so wie es die Partei gehabt hat in die 20er und 30er Jahre, weil da war es ja auch nicht so, dass die Bundesregierung gejubelt hat, wie Breitner-Steuern eingeführt worden sind. Ganz im Gegenteil. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, war damals Wien tatsächlich das einzige rote Bundesland, was man auch nicht vergessen darf, umgeben von, ja, ich kann eigentlich fast nicht schwarz sagen, weil manche dieser Bundesländer waren schon mehr braun als schwarz, aber wenn damals auch schon die Farbe Türkis oder Grün, so Grün-Türkis teilweise verwendet worden ist. Ich glaube, wir müssen einfach politisch wieder mutiger werden.
Ich glaube, weil das rote Wien war ja in der Ersten Republik und ist es jetzt auch immer noch ein Tourismusziel. Leute aus der ganzen Welt die Sozialsysteme bauen, die Gemeindebauten sie anschauen. Und zwar nicht nur von außen und sagen, ah super, da steht der Karl-Marx-Hof, sondern die schauen sich das auch an, wie funktioniert das System, was muss da alles gemacht werden, damit auch wir das übernehmen können. Und ich glaube, dass Wien wieder zu einem Bildungstourismus werden kann für soziale Fortschritte.
Ja, das war ja das Bildungswesen vieles, nicht? Die Jugendbetreuung, alles.
Arbeit-Olympiaden.
Genau. Und ich muss jetzt da noch was dazu sagen, auch wenn das als Feministin mir immer widerstrebt, dass ich immer darüber reden muss, dass wir mehr Kinderbetreuungsplätze brauchen. Aber wir brauchten welche und wir brauchten auch ganze Ganztagsschulen. Und das ist alles umsetzbar.
Das haben wir ja auch in unsere 10 Punkte für ein rotes Wien drinnen. Wir fordern für alle Schultypen, wo es möglich ist, sprich, also alles, was bis 14 geht, verschränkte Ganztagesschulen innerhalb von 5 Jahren. Ich glaube auch, dass der Ausbau von elementarpädagogischen Einrichtungen, also für Kinder bis 6 Jahre, irgendwie dringend notwendig ist, solange es echt welche gibt, und zwar qualitativ hochwertige. Weg mit diesen Kindergruppen, wo einfach keine pädagogische Qualität gegeben ist, und zwar bitte öffentlich und nicht eine ständige Vergabe an Privatkindergärten, wo man dann permanent an irgendwelche Skandale bemerken, dass sie irgendwelche Arschlöcher bereichert haben dran, was eine Pleite nach der anderen gibt, wo man öffentliches Geld definitiv sinnvoller einsetzen kann. Und, das steht nicht in unsere 10 Punkte, aber das ist meine persönliche Vorstellung, ich persönlich bin auch der Meinung, es muss Kindergärten geben, die rund um die Uhr geöffnet sind. Absolut. Das muss nicht jeder Einzelne sein, sondern da kann man durchaus sagen, es gibt auch einen Pro-Bezirk oder so, weil es wahrscheinlich kein so riesengroßes Bedürfnis danach gibt, aber auch alleinerziehende Personen, ich weiß schon, dass es großteils Mütter sind, aber es gibt auch vereinzelt Männer, auch alleinerziehende Personen haben das Recht, einmal die ganze Nacht fortzugehen.
Es geht ja nicht nur ums Fortgehen,
sondern
lukrative Jobs.
Es ist völlig egal, aus welchem Grund.
Es ist ganz einfach so, dass es heute noch so ist, dass auf die Nacht sind irgendwelche informellen Abendessen von Geschäftspartnern, Partnerinnen, und die Frauen, die Kinder haben, können nicht hingehen, weil es keine Kinderbetreuung
gibt. Ich sag aber absichtlich fortgehen, weil das Argument für Kindergartenöffnungszeiten immer ist, wir brauchen längere, damit Frauen auch die und die Jobs machen können. Und das ist schon gut und richtig, aber es muss auch Leben neben der Arbeit und neben Kind auch noch geben können.
Absolut.
Und deswegen habe ich bewusst dieses Beispiel gewählt. Ja.
Genau, auch mehr Gleichberechtigung der Frau in allen Lebensbereichen.
Und da sind wir wieder bei der Arbeitszeitverkürzung, weil das ist ganz ein wichtiges Thema. Ja?
Und da könnte ja Wien auch ein Vorreiter sein, nicht? Mit ein bisschen Mut.
Hm? Ja, sicher. Ja. Es dreht sie und wendet sie um den politischen Mut. Ja? Wir müssen wieder von Verwaltern zu Gestaltern werden. Ja? Und wenn ich mir diese Wenn und Aber und Dann und Vielleicht und das muss alles juristisch hundertprozentig abgesichert sein, Politik anschaue, dann frage ich mich natürlich, wozu soll ich wen wählen, der eh nur verwaltet? Ja? Wozu soll ich wen wählen, der behauptet, wenn du Visionen hast, brauchst du einen Arzt? Ja? In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Wenn wer keine Visionen hat, hat er eigentlich in der Politik nichts zum Suchen. Ich sage jetzt nicht, dass er einen Arzt braucht, weil es muss nicht jeder Mensch Visionen haben. Aber in der Politik hat er nichts zum Suchen, weil dann kann er einen Beamten auch hinsetzen, wenn man nur verwaltet. In der Politik braucht es Leute, die wirklich was verändern wollen, die was Großes verändern wollen, die Welt verändern wollen im Idealfall. Ja? Und Wien ist schön und wichtig irgendwie, aber Sozialismus in einem Land hat schon nicht funktioniert, in so einem großen Land wie in der Sowjetunion. Also wird es erst recht nicht in einer Stadt funktionieren. sondern da müssen wir ein bisschen größer denken.
Ja, und man das kann ist, glaube ich, den Weg dorthin machen.
Ne? Das genau. ist, ja, natürlich, natürlich. Aber man kann erste Schritte setzen.
Man kann sie einfach als Labor sehen.
Genau, man kann es auch als Labor sehen, man kann erste Schritte machen, man kann in die Richtung irgendwie vorangehen. Ich glaube, dass das genau das ist, wofür wir stehen. Ja? Uns ist bewusst, dass auch das röteste Wien nicht alles auf der Welt gut machen würde, aber es würde für viele Menschen in Wien vieles besser machen. Es könnte zu einem Vorbild werden für viele andere Städte, vielleicht auch für Länder. Es könnte zu einem Vorbild werden für andere Gesundheit, Sozial-, Bildungspolitik, Kulturpolitik, Sportpolitik und 100 andere Sachen. Wir haben ja zum Beispiel in unseren Forderungen auch was drinnen, was rechtlich sehr wohl möglich ist, wo sie aber alle anscheißen, irgendwie, weil sie sagen, das wäre gemein und das wäre ja ungerecht, irgendwie, dass wir sagen, städtische Gebühren sollen an das Einkommen gebunden werden. Ich finde es durchaus fair, wenn wer, der 10.000 Euro im Monat verdient, ein bisschen mehr zahlt für Kanal oder Abwasser oder auch Kindergartengebühr oder und dafür die Alleinerzieherin mit unter einem Tausender brutto gar nichts mehr zahlt. Irgendwie. Ja, also, dass man wirklich einfach progressive Gebühren hat. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt, für den wir alle hier am Tisch stehen, die wir heute an die Mikrofone sagen für euch. Drei von uns sind auch zu wählen bei der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl. Und zwar ist es einerseits einmal der Genosse Franz Koskati, der auf dem 20. Listenplatz steht, auf der Bezirksliste Favoriten für die Landtags- und Gemeinderatswahl. Es ist der Genosse Dieter Breinersdorfer, der am 21. Listenplatz steht, auf der Bezirksliste Floridsdorf für die Gemeinderats- und Landtagswahl. Und es ist, ich erwähne mich selber als letztes, Axel Magnus. Am Wahlzettel wird mein bürgerlicher Name stehen mit Magister Alexander, den fast keiner kennt, der ich am 11. Listenplatz stehe auf der Bezirksliste in der Landstraße. Ja, wenn wir uns das nächste Mal hören, können wir schon ein Stück weit Bilanz ziehen über die Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen. Aber wenn wir jetzt manches irgendwie ein bisschen kritisiert haben, was uns zu wenig rot ist an Wien, eins wollen wir mit Sicherheit nicht, nämlich dass Wien schwarz, blau, türkis, pink oder sonst irgendwas wird. Die Farbe des Teams HC Strache, des THC, habe ich mir noch nicht gemerkt. Auf jeden Fall wird es durchaus spannend, irgendwie zu bilanzieren, weil natürlich das Wahlergebnis auch darüber mitentscheiden wird, kann Wien wieder ein Stück weit zu einem Gegenmodell, zu einem völlig dem Kapital untergeordneten Österreich werden. Ja. Falls euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet ihn weiter. Er ist auf alle möglichen Kanäle. Falls ihr Ideen habt für zukünftige Podcasts, Kritiken, Anmerkungen, vor allem falls ihr mitarbeiten wollt bei uns, was das Allercoolste und Wichtigste war, schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@aufwiderstand.at. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.